Die Geschichte der Firma Fendt von Beginn an. Markt Oberdorf 1930, Fendt schreibt Geschichte.
Ein Podcast des Fendt Classic Club International.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fendt Classic Podcast. Mein Name ist Caroline Nuscheler, ich bin Agrarjournalistin und beschäftige mich mit Pflanzenbau und Landtechnik. Und heute wieder mit mir im Studio ist
Dominik Nierer, ich bin Unternehmens- und Familienhistoriker.
Und gemeinsam beschäftigen wir uns mit der Historie der Firma Fendt. Hier kommt die zweite Folge, die sich vor allen Dingen um das erste Dieselrost dreht und die große Frage, wer hat's gebaut? In der ersten Folge hatten wir uns schon intensiv mit der Familie Fendt beschäftigt, mit den Ursprüngen, wo kommen die überhaupt her, die hier den Grundstein gelegt haben für ein weltweit agierendes Landtechnikunternehmen und wie kamen sie überhaupt nach Markt Oberdorf und wie kam es zu der Idee, hier eine Mechanisierung von landwirtschaftlichen Maschinen durchzuführen. Wer diese Folge verpasst hat, dem würde ich dringend empfehlen, die nochmal nachzuhören. Und wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Dieselross und fragen uns, wer hat es gebaut? Mit sehr viel Mut und handwerklichem Geschick gingen Vater Johann Georg und Sohn Hermann Fendt inmitten der Weltwirtschaftskrise ans Werk. Ihre neue Idee war ein Kleinschlepper für die Allgäuer Landwirtschaft. Dieser Text entstammt oder diese Textzeilen entstammen der Festschrift zu 75 Jahre Dieselross, eine Erfolgsgeschichte, verlegt vom Ulmer Verlag. Und ja, das ist so ein bisschen die offizielle Version der Firma Fendt zur Frage, wer hat das erste Dieselross tatsächlich gebaut oder konstruiert, nämlich der Sohn Hermann Fendt zusammen mit seinem Vater Johann Georg Fendt. Darauf hat man sich so ein bisschen geeinigt. Auf der offiziellen Fendt-Webseite wiederum findet sich aber so ein kleiner Hinweis darauf, dass es vielleicht doch nicht so ganz eindeutig ist, diese Frage zu beantworten. Da steht nämlich in so einem digitalen Zeitstrahl, den man so durchklicken kann, bei 1930 als Überschrift eine Vision von Johann Georg Fendt. Und drunter heißt es dann aber wieder, Johann Georg Fendt steckt gemeinsam mit seinem Sohn Hermann Fendt den Kopf zusammen und entwickelt den ersten 6 PS Diesel-Kleinschlepper mit Mähwerk und Anbaupflug. Die Traktorenproduktion von Fendt beginnt. So ein bisschen ein kleiner Widerspruch ist für mich da drin, weil
dieses vage halten,
in der Überschrift dann doch relativ klar Johann Georg Fendt hier genannt wird, dass es seine Vision war.
Ja. Und Vision ist ja auch nicht gleich Umsetzung beispielsweise.
Ja, also, das stimmt, absolut. Also hier sind schon mal sogar innerhalb des Unternehmens so verschiedene Versionen der Geschichte in Umlauf. Es gibt dann aber auch noch andere Quellen, die wir gefunden haben. Und zwar gibt es von der DLG verlegt noch eine Aufzeichnung. Da heißt es wiederum, viele schlaflose Nächte grübelte Johann Georg Fendt über seinen Plänen. Tagsüber setzte er dann seine Gedanken in der eigenen Werkstatt zusammen mit seinem Sohn Hermann in die Praxis um. Und so entstand nach vielen Versuchen und mühseligen Konstruktionen im Jahre 1928 der motorisierte Grasmäher, der von einem 4 PS Deutz Benzinmotor angetrieben wurde. Als Weiterentwicklung des selbstfahrenden Grasmähers baute dann, und jetzt wird es interessant, 1929 Hermann Fendt, hier zuerst genannt, zusammen mit seinem Vater den ersten Bauernkleinschlepper, jedoch jetzt mit einem 6 PS Dieselmotor. So, also hier auch wieder unterschiedliche, ich sag's mal, Gewichtungen, wer hier vielleicht der Akteur war. Also war es jetzt der Vater, war es der Sohn? Es gibt ganz unterschiedliche Stimmen da dazu. Und die Frage ist ganz zentral. Wir kommen gleich noch dazu, warum diese Frage überhaupt so wichtig ist. Und du, Domi, hast nochmal eine andere Quelle zu dem Thema.
Ganz richtig. Ich habe die Quelle von Peter Fendt. Bevor ich gleich sage, um was für eine Quelle es sich handelt, würde ich vielleicht auch ganz kurz nochmal wiederholen. Wir haben jetzt hier drei Generationen, wo sich die Namen teilweise überschneiden. Und ich werde jetzt hier auch bei der Quelle dann von mehreren Namen sprechen, einfach damit man das ein bisschen einsortieren kann. Wir haben den Johann Georg Fendt, das ist 1900 in den 30ern das Familienoberhaupt, das ist der Vater. Der Vater hat zwei oder drei Söhne. Auf einen davon kommt es jetzt besonders an, nämlich den Hermann Fendt. Das ist sozusagen die zweite Generation, von der wir jetzt reden. Und von diesem Hermann Fendt. Der hat einen Sohn, den Peter Fendt, und das ist die Quelle, die ich jetzt hier vor mir liegen habe. Peter Fendt hat sehr gut geschrieben und sehr, sehr eloquent ausgedrückt, seine Familienerinnerung oder das, was er in der Familie mitbekommen hat, zu dieser Ursprungsgeschichte aufs Papier gebannt. Muss natürlich dazu sagen, das ist in den 1929, 1930 passiert. Da gibt es keine Zeitzeugen mehr, die das jetzt aktiv miterlebt haben. Und das macht Peter Fendt auch in seiner verfassten Niederschrift klar. Es ist im Eigenverlag erschienen. Und da möchte ich jetzt darauf hinweisen, bevor ich jetzt eine Textstelle daraus vorlese, wie es sich denn nach seinen Erfahrungen, seines Wissens, seiner Meinung nach vielleicht zugetragen hat. Allen Anfang nahm die Geschichte 1933, als Johann Georg Fendt, der Vater von Xaver, Hermann und Paul Fendt, starb. Johann Georg Fendt betrieb in Marktoberdorf die mechanische Werkstätte Xaver Fendt, die er von seinem Vater Xaver Fendt übernommen hatte. In dieser Werkstatt baute er, zusammen mit seinem Sohn Hermann, meinem Vater, 1927 den ersten deutschen Diesel-Kleinschlepper. Innerhalb der Familie Fendt wurden schon wütende Prozesse geführt, wer sich denn rühmen könne, diesen Schlepper gebaut zu haben. Hermann Fendt vertrat zeitlebens den Standpunkt, er habe den Schlepper alleine gebaut. Sein Vater sei sogar dagegen gewesen. Andere Mitglieder der Familie wiederum meinten, dass der Schlepper von Johann Georg Fendt alleine gebaut wurde und Hermann Fendt höchstens Assistenz leistete. Wiederum andere glaubten, beide haben den Schlepper zusammengebaut. Auch vor Gericht konnte diese Frage nie abschließend geklärt werden. Immer wenn bei einem Firmenjubiläum der Werdegang des ersten Schleppers in der Presse veröffentlicht wurde, begannen einige Familienmitglieder, die Vaterschaft dieses Traktors anzuzweifeln. Und es kam dann immer wieder zu Neuaufgüssen dieses alten Rechtsstreits. Wenn man sich aber überlegt, dass Hermann Fendt zum Zeitpunkt der Herstellung dieses Schleppers 16 Jahre alt war und wenn man andererseits den alten Johann Georg Fendt kannte, dann kann man sich nicht vorstellen, dass dieser es zugelassen haben würde, dass ein 16-jähriger Junge in seiner Werkstatt gegen seinen erklärten Willen unter immerhin großem finanziellen Risiko einen eigenen Schlepper baut. Also an dieser Stelle sieht man jetzt auch schon wieder, da wurde jetzt einigen der Quellen, die du genannt hast, schon auch wieder widersprochen. Ja, und es ist spannend. Also es ist wirklich so in diesem Dunst der Geschichte so ein bisschen überlagert, ja. Und man kann nicht ganz wirklich final darauf schließen.
Definitiv.
Wer das denn jetzt war?
Die Frage ist vielleicht wirklich, wer ist dieser Johann Georg Fendt vom Charakter her? Vielleicht kann man sich da ein bisschen mehr herleiten, weil es wird ja hier auch angedeutet, wer ihn gekannt hat, der weiß, dass der nie zugelassen hätte, dass sein Sohn da auf eigene Faust rumgewerkelt hätte. Und vielleicht können wir uns dem Johann Georg Fendt ein bisschen besser annähern. Es gibt nämlich nicht nur die Quelle Peter Fendt, sondern auch die Quelle Hans Fendt Junior sozusagen. Und zwar ist es wiederum der Sohn von dem Xaver Fendt, sprich der Cousin von unserem Peter Fendt, der dieses Büchlein verfasst hat. Der heißt natürlich mit offiziellem Namen auch Johann Georg Fendt, aber der Einfachheit halber, die nicht durcheinander zu bringen, nennen wir ihn dann bei dem Kurznamen Hans Fendt. Und der Hans Fendt lebt nach wie vor auch im Raum Marktoberdorf. Und ich konnte ihn leider nicht persönlich interviewen, aber er hat sich die Mühe gemacht, auf meine Interviewfragen sehr ausführlich schriftlich zu antworten, wohl auch mit Hilfe seiner Kinder, und hat mir seine eben sehr umfangreichen schriftlichen Antworten im April letzten Jahres übermittelt. Und ich habe ihn auch gefragt, ob es Erzählungen und Erinnerungen bezüglich seines Großvaters Johann Georg Fendt gibt. Und auf diese Frage hat er wie folgt geantwortet. Leider habe ich meinen Großvater nicht mehr kennengelernt. Mein Vater hat aus der Vergangenheit nur sehr wenig erzählt, da sein Leben auf die Zukunft ausgerichtet war. Einmal ist es mir gelungen, etwas über seinen Vater Johann Georg als seinen Lehrherrn zu erfahren. Mein Vater war nach Ob zu einem Landwirt gefahren mit dem Rad und Werkzeugkisten, um einen Heuaufzug neu zu installieren. Der Meister Johann Georg fuhr etwas später auch zu dem Landwirt, um die Arbeit seines Lehrlings Xaver zu kontrollieren und zu sehen, ob dieser die Arbeit in der kalkulierten Zeit ausführen konnte und auch die versprochene Leistung des Heuaufzugs einwandfrei erbringen konnte. Als der Lehrherr ankam in die Scheune, war niemand zu sehen. Und es war auch keine Arbeit mehr im Gange. Daher rief er, Xaver, wo bist du? Alles in Ordnung? Mein Vater oben im Gebälk sitzend sagte, ja, alles in Ordnung. Ist das wirklich so? Die Antwort von oben, ja, kannst ja raufkommen. Xaver führte den Heuaufzug vor, ganz zur Zufriedenheit des Vaters, der des Lobes voll war für seinen Sohn und dessen gute Leistung. Also aus dieser Anekdote kommt für mich auch nochmal raus, dass der Johann Georg schon ein motivierter Lehrherr war und entsprechend hier, ich will nicht sagen einen Kontrollzwang, aber zumindest einen Kontrollwillen auch nochmal hatte, zu schauen, ob der Sohn hier ordentlich gearbeitet hat. Und das unterstreicht für mich schon so ein bisschen die Einstellung, ja, dass jetzt hier niemand alleine irgendwas bastelt oder wurschtelt in der Werkstatt, ohne sein Wissen und ohne sein Zutun und auch ein bisschen ohne seine Kontrolle. Also ich glaube, da war er schon auch mit dem Hinweis, ob es in der kalkulierten Zeit ausgeführt worden ist und auch, ob alles funktioniert. Das sind für mich schon Hinweise darauf, dass der Johann Georg Fendt schon jemand war, der seine Söhne da auch denen auf die Finger geschaut hat und da einfach auch nochmal eine Abnahme und einen letzten Blick nochmal drauf geworfen hat. Und deswegen glaube ich, das spricht jetzt eher dafür, dass hier der Sohn Hermann nicht alleine irgendwelche Fahrzeuge zusammengeschraubt hat.
Über großen Zeitraum in der heimischen Werkstatt, also das ist ja auch nicht aus der Welt, also spricht schon auch wirklich gegen so eine laissez-faire an sich, die der Vater vielleicht haben könnte, sondern wie du sagst, da steckt schon ein bisschen Struktur und auch Kontrolle drin. Und dann kann man sich es nur schwer vorstellen, dass auch der jüngere Sohn, der Hermann, dann da wirklich lange Zeit an einem teureren Projekt allein hätte schrauben können, ohne dass der Vater das irgendwie mitkriegt.
Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Ja. Warum war denn überhaupt dieses Thema so heiß? Warum gab es überhaupt Streitereien um die Urheberschaft dieses Dieselrosses? Prinzipiell kann es den Leuten ja wurscht sein. Fendt ist Fendt und hat einen riesen Erfolg über die folgenden Jahrzehnte erlangt. Warum kam es hier überhaupt zu Streitereien?
Darauf geht der Peter Fendt nochmal ein. Der argumentiert da auch wie du. Er sagt, also der Vater ist 1933 verstorben. Da war das Dieselross eben schon erfunden. Aber eigentlich nahm das Unternehmen erst so ab 1937, dann ab 1950 wieder so richtig an Fahrt auf. Also das war eigentlich die entscheidende Zeit. Warum gibt es hier Rechtsstreitigkeiten? Warum hat sich die Familie auch ein gutes Stück weit zerstritten? Nur für die Urheberschaft dieses ersten Dieselrosses. Und da gibt es jetzt, kann man sich vielleicht denken, auch verschiedene Gründe. Also zum einen, dieses Dieselross ist sehr präsent. Es ist ein Begriff und natürlich will man sich da irgendwie
ins Spiel bringen,
genau, auf die Fahne schreiben, dass man oder nahe Verwandte, von denen man vielleicht auch abstammt, dass die an der Entwicklung beteiligt waren. Das ist jetzt mal so der ideelle Wert, sage ich mal. Aber konkreter geht es jetzt hier auch um einen geldigen Wert, denn es lief so, ab 1933 verstarb eben Johann Georg Fendt. Ab diesem Zeitpunkt haben Xaver Fendt, der älteste Sohn, und Hermann Fendt, der zweitälteste Sohn und der Tüftler sozusagen, wobei Tüftler waren sie beide, aber der im väterlichen Betrieb geblieben ist, die übernahmen jetzt das Ruder. Und Johann Georg Fendt starb. Sein Anteil an der Firma ging über an seine Witwe Crescentia Fendt. Und der älteste Sohn Xaver, und das ist jetzt interessant, das sind wir in der ersten Folge auch kurz darauf eingegangen, der wurde jetzt der nominelle offizielle Nachfolger. Der war eben, wie du gesagt hast, bei BMW, bei Alfa Romeo, also auch international unterwegs. Der ging sozusagen in die weite Welt hinaus, hat dort gelernt und das jetzt wieder mit heimgebracht. Der kam dann eben wieder zurück, als der Vater krank wurde.
Und der hatte den Meistertitel.
Ja. Und der hatte den Meistertitel. Und das ist jetzt entscheidend. Also Xaver Fendt sollte den Betrieb fortführen. Der hatte als einziger den Meistertitel und war deswegen auch berechtigt, diesen Handwerksbetrieb jetzt als Chef zu führen. Und das war jetzt schon mal Hermann Fendt, der ja eben hier, wie gesagt, sehr aktiv war, dauernd im Kundendienst unterwegs und eben auch einen großen Teil bei der Konstruktion des Dieselrosses geleistet hat. Das war ihm jetzt natürlich ein Stück weit ein Dorn im Auge. Also da, glaube ich, kann man schon sagen, das war schon so der erste Bruch vielleicht ein Stück weit oder zumindest das erste Konfliktpotenzial, was hier
kann man auch irgendwo nachvollziehen,
ja, muss man sagen. Ja, muss man wirklich sagen, genau. Also wenn jetzt der Betrieb eben auch dann Xaver, Fendt und Co. heißt, Ja, da ist es ist, glaube ich, schon eine Kröte zu schlucken. Genau. Ich will jetzt hier nicht zu sehr in die Unternehmensstruktur eingehen, aber wichtig ist eben, dass Xaver und Hermann Fendt Komplementäre wurden. Das heißt, die sind jetzt auch mit eigenem Vermögen an der Firma beteiligt, während die Crescentia Fendt, die wurde sogenannte Kommanditistin. Aber sie war zum einen nicht am operativen Geschehen des Unternehmens beteiligt und auch nicht wirklich an den Gewinnen per se oder an den Gewinnen direkt. Und jetzt wird es eben interessant oder wichtig, warum es jetzt so wichtig ist, dass wer dieses Dieselroster jetzt wirklich final konstruiert hat und wer die Urheberschaft
In
darauf
Anspruch nehmen
in
kann, ja.
Anspruch nehmen darf. Nehmen wir mal an, es war Johann Georg Fendt. Das wird vor allem wichtig jetzt im Erbfall für die verbleibenden fünf Geschwister. Wir haben Xaver und Hermann, die sind im Unternehmen, die haben ihren Anteil, alles gut. Jetzt gibt es aber noch den Bruder Paul und die vier älteren Schwestern und die haben jetzt, wenn Johann Georg Fendt da die Urheberschaft drauf berufen kann, eine direkte Verbindung zum Unternehmen. Die können sagen, mein Vater über die Umwege der Mutter, der Crescentia, und dann eben auch im Erbfall an sie. Wir dürfen auch am Unternehmen beteiligt sein, denn sozusagen diese Erfindung geht auf unseren gemeinsamen Vater zurück, nicht auf Hermann Fendt. Das ist jetzt die eine Argumentationsweise, mit der dann die Geschwister auch vor Gericht zogen. Also ihnen war es super wichtig zu sagen, hier, das ist der Erfinder. Auf diesen Mann, der dieses Dieselross entwickelt hat, darauf gründet sich der Erfolg unseres Unternehmens und wir wollen ein größeres Stück vom Kuchen. Auf der anderen Seite, wenn es um eine geteilte Entwicklungsleistung geht oder sogar Entwicklung Hermann Fendt allein, greift dieses Argument nicht. Und so lief es dann auch hinaus. Also die Geschwister sind vor Gericht gescheitert. Man konnte die Gewinnverteilung, das war genau in den späten 1930ern, man konnte das dann nicht mehr anfechten. Und das sorgte eben dafür, dass eigentlich alle Hebel in der Hand von Xaver und Hermann Fendt verblieben. Und da geht es halt eben dann schon, vor allem wenn man jetzt die nächsten Jahrzehnte anschaut, um einen ganz schönen Batzen Geld. Und das war jetzt eben, deswegen ist diese Frage nach der Urheberschaft des Dieselross so wichtig. Und das muss man eben leider sagen, sorgt eben auch für das erste größere Zerwürfnis. Peter Fendt sagt in seinen niedergeschriebenen Erinnerungen, dass mehrere der Schwestern beispielsweise mit Hermann Fendt, den sie jetzt hier als Antagonisten, als Gegenspieler ausmachten, Zeit ihres Lebens dann auch keinen Kontakt mehr hatten. Bei Xaver Fendt, der ist da so ein bisschen in der Mitte, der steht da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Der war ja auch da nicht direkt am ersten Dieselross beteiligt. Da war das Verhältnis schon besser, aber es war eben vor allem diese große Bruchlinie, dass sich jetzt Hermann Fendt ein gutes Stück weit von der restlichen Familie einfach durch diese Entwicklung, durch dieses darauf Bestehen. Es war nicht der Vater allein. Ich habe mindestens mitgearbeitet, wenn nicht, so war ja seine Auffassung, das allein gemacht. Und das sollte auch für die weitere Geschichte dann noch tatsächlich ziemlich ausschlaggebend sein.
Ja, absolut. Den Peter Fendt, den durfte ich sogar persönlich treffen. Der lebt nach wie vor an der Jahnstraße 10 in
Interessant, ja.
Markgrohrdorf, genau, also am ursprünglichen Ort des Geschehens von der landtechnischen Werkstätte Fendt. Das ist mittlerweile ja ein schönes
Ich wollte gerade
Anwesen. Die
fragen,
Villa
ja.
Fendt, sagt man, ist von der Straße aus jetzt aber nicht besonders pompös. Es ist ein schönes großes Haus mit einer bestimmten Wandmalerei. Also dort ist auch das erste Dieselrost zu sehen auf der Hauswand, auf der Außenwand. Und den Rest von dem Anwesen kann man aber schlecht einsehen von der Straße. Also
Selbstverständlich, ja.
man sieht im Endeffekt die Hausfront, die Einfahrt und eben diese Wandmalerei und dann der Garten, wo früher eben dann auch die Werkstätte war und Teile des landwirtschaftlichen Betriebs. Das ist mit Mauern und Hecken und so weiter
Ich
abgeschirmt.
glaube, es wurde ja, wurde es 33 oder 35 wurde es ja, glaube ich, abgerissen. Also man blieb da oder hat es halt dann neu gebaut.
Das wurde dann einfach zum
Ja,
Wohnen, also
primär.
die haben da vorher schon gewohnt, aber das wurde dann für Wohnzwecke noch weiter
Werkstatt musste größer werden.
ausgebaut, genau. Und das
Ja.
wurde expandiert innerhalb von
Expandiert, genau.
Markgrohrdorf oder genau ausgesiedelt, wenn man so will, da im landwirtschaftlichen Kontext. Naja, jedenfalls durfte ich den Peter Fendt im Dezember 2022 persönlich bei sich daheim treffen. Er ist ein ganz besonderer Typ, muss man sagen. Er ist groß, hat eine tiefe, durchdringende Stimme und war total ein spannender Gastgeber, hat mich empfangen bei sich im Wohnzimmer, könnte ich sagen, oder im Salon vielleicht auch ein Stück weit. Und man hat dann eine ganze Fensterfront gehabt und eben in den Garten blicken können. Er hat mir von dort aus dann auch gezeigt, wo die frühere Werkstätte war und wie das Anwesen so aufgebaut war. Und es war ein bisschen wie im Film, muss ich sagen. Er saß in einem Ohrensessel und hat sich da bequem gemacht. Er war auch adrett gekleidet mit entsprechendem bayerisch angehauchten Sakko und Hemd natürlich und hat den Sessel so ausgerichtet, dass er auf ein Porträt von seinem Vater blicken konnte.
Dem Xaver Fendt.
Nein, dem Hermann
Fendt. Dem Hermann Fendt.
Oh, genau, Gott. Der war quasi die ganze Zeit ein Stück weit mit im Raum. Der hatte auch einen Hund, der war da auch mit abgebildet auf diesem auf diesem Gemälde. Und ich durfte dann auf dem Sofa Platz nehmen. Und wir haben uns über 3 Stunden, näher 4 Stunden da ganz ausführlich unterhalten. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Und ab und zu kam dann noch die Katze des Weges, die dann noch gestreichelt wurde. Also es war wirklich ein bisschen wie im Film ein tolles Erlebnis und auch eine spannende Person. Ja. Nichtsdestotrotz ist er definitiv eine streitbare Person, auch in der Region, denn er ist auch politisch aktiv und hat da sicherlich auch einige Kritiker für das, was er in seiner Rolle eben als politisch motivierte Person da auch so äußert. Er ist nämlich schon auch jemand, der häufig in der Lokalpresse auftritt und der eben grundsätzlich auch jemand ist, der gerne vor Menschen tritt und seine Meinung äußert. Und insofern ist er schon definitiv jemand, der die Region da auch ein Stück weit spaltet. Aber für uns als Quelle, jetzt für unsere Fendt-Historie, ist er auf jeden Fall ein sehr interessanter Gesprächspartner. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich ihn habe hier zum Gespräch treffen können. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
Das war der erste Schlepper, war ja 27, wurde der gebaut. Und da war mein Vater 16 Jahre alt. Und mein Großvater war ein hochgradig autoritärer Mann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der meinen Vater da hätte allein werken lassen. Weil die Legende war ja die, wie es mein Vater gesagt hat, haben sie gestritten, ob da ein Benzinmotor oder ein Dieselmotor reinkommt. Und dann hat mein Vater gesagt, da muss ein Dieselmotor rein. Und dann ist der Großvater 3 Jahre nicht mehr in die Werkstatt gekommen. Aber das ist halt die Legende. Aber wenn man das pragmatisch betrachtet, dann haben sie es miteinander gemacht. Und 1933 ist der Großvater gestorben. Und dann kam ja der Xaver zurück und der Hermann. Und dann haben die das halt weiterentwickelt. Aber der Großvater, der galt immer als Bastler und als Mecheler. Und der war aber nie irgendwie sehr expansiv. Der hat da halt in seiner Werkstatt rumgebastelt, aber hat nicht so geschaut, dass er da jetzt eine industrielle Großserienfertigung herkriegt, sondern das hat dem halt Spaß gemacht da.
Ja, Domi, was denkst du denn jetzt? Wer hat das erste Dieselross gebaut? War es der Vater, war es der Sohn oder war es einer von den, waren sie es beide gemeinsam? Was ist jetzt nach allem, was wir gehört haben, so deine Vermutung?
Also ich nehme jetzt die beliebte Ausrede eines Historikers, man kann es nicht abschließend sagen. aber ich muss sagen, ich habe eine Tendenz oder auch was, wo ich sagen kann, da könnte ich mir vorstellen, dass es so ungefähr gelaufen ist. Da will ich gar nicht zu konkret werden, aber ich stelle es mir so vor, der Johann Georg Fendt, und das deckt sich, finde ich, ganz gut mit dem, was wir jetzt gerade von Peter Fendt gehört haben, der hat den richtigen Rahmen geschaffen. Also das war ein Tüftler, der hatte da Spaß dran, der hat seine Kinder auch so erzogen, der hat diese Möglichkeit geschaffen, dass sowas passiert. Und ich glaube, dann kam der Hermann dazu mit dem jugendlichen Elan, mit dem Eifer, auch mit dem Zukunftsgedanken. Also wie gesagt, der haben wir auch gerade gehört, der Johann Georg wollte nicht unbedingt expandieren. Für den war das vielleicht gar nicht so geplant. Das werden wir nie erfahren, denn er ist eben dann 1933, als es jetzt mal wuchs oder vielleicht auch deswegen, dass es deswegen wuchs, ist er ja verstorben. Ich glaube, es war die Kombination. Der Vater schafft die Möglichkeit und bringt die Erfahrung. Der Sohn bringt den Elan. Und abschließend, wie gesagt, kann man es nicht klären, aber ich glaube oder ich lege mich mal darauf fest, dass es nicht so lief, dass der Hermann, der Sohn, das quasi im Stillen konstruieren konnte. Ich glaube, da war der Vater schon beteiligt. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Was sagst du?
Ja, ich glaube, ich bin da ziemlich nah bei deiner Vermutung. Ich denke auch, dass der Hermann Fendt einen ganz entscheidenden Anteil hatte als eben junger, informierter, zukunftsorientierter Visionär vielleicht auch. Und also mit 16 Jahren schon große Worte, ja, aber damals mit 16 war man vielleicht auch anders drauf als heute die heute 16-Jährigen. Also der war natürlich auch schon einige Jahre am Arbeiten, am Machen und mit der Materie vertraut. Und insofern glaube ich, der hatte schon einen wesentlichen Anteil. Aber der Rahmen durch den Vater war ganz klar gegeben und der hatte bestimmt auch seinen Erfahrungsschatz damit einbringen können und müssen. Und insofern denke ich, war es eine Teamleistung und ist aus meiner Sicht auch die plausibelste Erklärung nach allem, was wir über die Personen so gehört haben. Insgesamt glaube ich, dass die Fans nach allem, die Herren-Fans nach allem, was ich so erfahren habe, alle sehr charakterstarke Leute waren und so dieses, ich lasse den mal machen oder ich mische mich da nicht ein, war, glaube ich, gar nicht so in der Naturell. Also ich glaube, was da am Hof passiert ist, das hat irgendwo jeden interessiert und was angegangen und man hat sich da auch zusammengetan und da eigene Süppchen zu kochen, war, glaube ich, nicht in der Natur dieser Familie. Unabhängig von der Frage, wer es gebaut hat, ist natürlich ganz entscheidend, was hier überhaupt konstruiert worden ist. Ja? Also das erste Fendt-Dieselross von 1930 hat eine riesen Bedeutung für die weitere Entwicklung des Unternehmens, aber auch für die Traktorenherstellung überhaupt oder Traktorenentwicklung überhaupt in der Region und auch dann darüber hinaus. Und wir wollen jetzt nochmal weg von den Menschen hin zur Technik schauen, was steckt überhaupt drin in diesem Dieselross und dann auch die Frage, wer war überhaupt der erste Kunde, ja, also wer kaufte den Fendt überhaupt hier das erste Dieselross ab und was wurde damit gemacht? Und da schauen wir jetzt mal nochmal genauer rein. Rudolf Franke war Professor an der Technischen Hochschule in Darmstadt und hat auch viele Jahre das Schlepperprüffeld geleitet. Und in dieser Rolle als Experte hat er sich auch das Fendt Dieselross im Nachgang nochmal ganz genau angeschaut und er würdigte die Lösung bei der Organisation der Antriebe später so. Die Fahrkupplung wurde vom Motor über den Kettenantrieb angetrieben. Von der Antriebswelle der Fahrkupplung ging der Antrieb weiter in das Schaltgetriebe, das wie das vom Motor mehr drei Vorwärtsgänge, später auf Wunsch 4 und einen Rückwärtsgang besaß. Vom Schaltgetriebe wurde die Hinterachse über den Kettentrieb angetrieben. An der kugelgelagerten Hinterachse waren das Kettenrad und das rechte Antriebsrad fest mit der Hinterachswelle verbunden. Das linke Triebrad konnte durch die Bolzenkupplung mit der Hinterachswelle G und entkuppelt werden. Peter Guggemoos, ein Landwirt aus dem kleinen Weiler Burg bei Seeg, war technisch ziemlich aufgeschlossen. Und kaum, dass er den Prototypen von diesem ersten Fendt-Dieselross gesehen hat, wollte er das unbedingt haben. Und ja, er versprach sich von dieser Mechanisierung eine massive Arbeitsentlastung für sich, für Mensch und Tier. Und der Guggemoos, der bewirtschaftete in erster Linie Grünland. Also war für ihn das Mähwerk ein ganz wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil bei diesem Dieselross. Aber der Landwirt hatte auch einige moorige Flurstücke und er wollte die umpflügen und dann als Acker nutzen. Wohlgemerkt, sowas kann man heute nicht mehr machen, weil Moorlandschaften entsprechend geschützt sind. Aber damals war das noch kein Problem und für diese Aktion wünschte er sich von Fendt einen Anbaupflug zusätzlich zu dem Mähwerk, also dass er sowohl mähen kann als auch pflügen kann mit dem Fendt-Dieselross. Er wollte also dieses Fahrzeug als vielseitige Zugmaschine einsetzen und da eben einen arbeitssparenden kleinen Schlepper von den Fendts haben. Und ja, diese Herausforderungen oder Herausforderungen nahmen die Fans, wie wir sie schon kennengelernt haben, natürlich an. Zu dieser Einstellung von der Familie Fendt hier diesen Anfragen gegenüber passt eigentlich auch ganz gut eine Antwort, die mir der Hans Fendt schriftlich in dem Interview gegeben hat. Da habe ich ihn nämlich gefragt, aus ihrer Perspektive, wie konnte Fendt so erfolgreich werden? Und wir sind ja jetzt hier wirklich in den ganz frühen Jahren, wo man ja noch gar nicht ahnen hat können, wo es überhaupt noch hingeht. Aber er hat dann auf die Frage geantwortet, es gelang immer, die Produkte so zu gestalten, dass sie für den Landwirt eine Problemlösung und damit einen Mehrwert darstellten. Zudem gab es kaum Reparaturen, da die Qualität der Schlepper von Anfang an hervorragend war. Und ich finde, das passt ganz gut hier zu der Reaktion immer wieder auf den Impuls, der quasi aus den Kunden oder von den Kunden kam, dass die Fans da positiv darauf reagiert haben und immer gleich das als nächste Aufgabe erfasst haben.
Vor allem eben gleich auch dieses Vorschussvertrauen. Also, dass man da gesagt hat, die Dinger kosten ja auch damals schon Geld. Und dass man dann gesagt hat, hey, baut mir doch sowas, ich kauf's euch ab. Das spricht schon dafür, dass die da etabliert waren. Und gerade eben, das sagt ja, glaube ich, auch Peter Fendt über seinen Vater Hermann, dass eines seiner großen Talente war eben diese fast schon prophezeiende Fähigkeit, was braucht der Landwirt in 10 Jahren? Also, wo geht's hin? Genau, das ist, glaube ich, sehr ausschlaggebend.
Absolut. Man muss dazu wissen, dass die Pflugtechnik eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß war. Also die Geräte, mit denen man da noch unterwegs war, die hatten meistens 1 oder vielleicht 2 Schare und wurden hinterhergezogen. Der Fahrer, in der Regel der Landwirt, saß da gemütlich, will ich nicht sagen, weil wer diese Sitze kennt, weiß, dass das vielleicht nicht immer so gemütlich war, aber saß geschont auf dem Traktor. Während eine zweite Person, und das war allermeistens die arme Bäuerin, die im Schweiße ihres Angesichts da hinter dem Traktor herlief. Und das waren schon an einem längeren Arbeitstag auch mal 25 Kilometer und mehr.
Wahnsinn.
Wo die hinter der Zugmaschine am Pflug herlief und diesen Pflug eben immer wieder mühsam in die Furche zurückhiefte oder eben in der Furche hielt. Und dieses Anbaugerät an ihrem Zugfahrzeug, das konnte auch für die Fans eigentlich immer nur die zweitbeste Lösung sein. Also die haben sich gedacht, das muss man anders lösen. Erstens muss man das vielleicht alleine hinkriegen als Fahrer und keine zweite Person brauchen. Wir haben ja auch schon gehört, es waren nicht unbedingt zu viele Leute vorhanden.
War ein
vorhanden.
Ganz großer Grundgedanke, ja, dass genau. Man sagt, man versucht, also Grundprinzip
spart Personen ein,
Maschinen genau das einzusparen.
Definitiv. Und eben auch einfach diese mühsame Arbeit wollte man sich halt sparen. Und so haben sie sich dann überlegt, wie könnten sie eine enge Verbindung vom Motorfahrzeug zum Anbaugerät, zum Arbeitsgerät schaffen. Und mit diesem Vorhaben bauten sie also an die Stelle des Gespanns vom Vorderkarren die Schlepperhinterachse hin. Und der Experte Rudolf Franke, von dem wir vorhin schon gerade eben was gehört haben, der beschrieb die Technik so. Am Rahmen des Schleppers befestigten die Fans 2 Ösen, in die 2 Stangen mit ihren abgewinkelten Enden gesteckt wurden. Diese Stangen waren durch einen Bolzen miteinander und mit dem Flugrahmen so verbunden, dass sie praktisch einen Dreieckslenker bildeten, der um eine horizontale Querachse gebildet durch die beiden Ösen schwenkbar war. Gegenüber dem Sterzenrahmen war der eigentliche Flugrahmen mit seinem starr angebrachten Schar so winkelverstellbar angeordnet, dass der Fahrer den Winkel zwischen beiden Rahmen durch Verdrehen einer Gewindespindel von seinem Sitz aus verstellen und dadurch den Griff des Pflugschars verändern konnte. Im Zusammenhang damit konnte der Fahrer die Pflugtiefe durch Betätigen eines Handhebels mit Raststellungen einstellen. Der Handhebel wirkte über eine Zugstange auf die Stütze des Pflugrades, sodass der Knickwinkel zwischen dieser Stütze und dem Sterzenrahmen veränderlich war. Zum Ausheben des Pflugschares wurde der mit seinem Gewicht auf dem Rad abgestützte Pflug entsprechend nach oben geschwenkt. Die dazu erforderliche Handkraft war nicht sehr groß, weil nicht das ganze Gewicht des Pfluges ausgehoben werden musste. Also hier eine klare Veränderung, Verbesserung. Man konnte plötzlich alleine zum Pflügen rausfahren brauchte nicht die zweite Person und hatte dann eigentlich über eine, ja, ich will nicht sagen einfache, aber eine logische, mechanische Konstruktion hier die Möglichkeit, entsprechend den Pflug anzuheben und wieder in die Furche zurückzuführen.
Der Gedanke kam mir auch. Also man will jetzt da die Leistung nicht schmälern, wenn du jetzt auch sagst, einfach, weil da dachte ich mir auch, aber es ist nachvollziehbar. Also Es ist jetzt, da wird jetzt das Rad nicht komplett neu erfunden, aber die Speichen werden neu kombiniert sozusagen. Also Man nimmt das Vorhandene und setzt es jetzt eben um. Und ja, auch dazu gehört natürlich unglaublich viel ingenieurische Gedankenkraft.
Ja, vor allen Dingen zu der Zeit.
Genau.
Ja. Ohne Vorbilder groß und ja. Ja. Der Peter Guggemoos, also der ja überhaupt den Impuls für diesen Anbauflug gegeben hat, also dieser Landwirt, der war sehr zufrieden mit dieser Lösung. Und die Zug- und Mäharbeiten sollten im Vordergrund stehen und die Bodenbearbeitung, also das Pflügen, sollte ja eher die Ausnahme bleiben. Also das war für ihn ausreichend, die Konstruktion und die Idee. Und er war da happy, dass der Pflug eben ohne die größere Anstrengung ausgehoben werden kann und sogar in der Tiefe verstellt werden kann. Also das hat ihm gut gefallen. Was noch auffallend war an diesem Gespannflug, Dieselrostgespann, war der geringe Wendekreis. Und das verschaffte natürlich vor allen Dingen am Vorgewende, also im Randbereich des Ackers, Vorteile. Sprich, man kam da also schnell rum und das war, verschaffte dieser Konstruktion auf jeden Fall auch Anerkennung bei den Praktikern. Das muss man ganz klar sagen.
Und das ist doch jetzt ein gutes Beispiel dafür, wo sich halt die landwirtschaftliche Erfahrung auszahlt. Also wenn es jetzt ein fähiger Ingenieur, sag ich mal, in der Großstadt konstruiert, hatte das so auf dem Schirm. Die Fans wussten es halt wahrscheinlich aus eigener Erfahrung und aus vielen Lehrstunden, dass das halt nötig war. Also das ist eben diese Praxis, die damit einfließt.
Ja. Und der Peter Guggemoos wollte dann also sein Dieselrost natürlich auch haben. Und die Auslieferung von diesem ersten Dieselrost nach Seeg oder beziehungsweise nach Burg bei Seeg war mit einigen Schwierigkeiten verbunden, weil die Strecke von Markt Oberdorf nach Seeg sollte auf Rädern erfolgen, also sollte quasi jetzt nicht auf dem Anhänger oder was auch immer, war ja da gar nicht angedacht, erfolgen, sondern eben, die wollten das dorthin fahren, aber ohne fremde Hilfe wäre das Dieselrost dort niemals angekommen oder zumindest nicht an diesem Tag. Und das ist doch eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, die ich bisher rund um das erste Dieselrost erfahren habe und die will ich jetzt erzählen. Es war Anfang des Jahres 1930 und eben dieser erste Fendt-Kleinschlepper sollte nach Seeg überführt werden. Allerdings waren die Straßen reichlich schneebedeckt und die Fahrt mit einem eisenbereiften Schlepper war in jedem Fall abenteuerlich, kann man sich vorstellen. Und auf der Ebene bekam der Hermann Fendt, der da am Steuer saß, das eigentlich noch alles ganz gut hin. Aber ja, wer die Strecke kennt von Markt Oberdorf nach Seeg, der weiß, dass da eine ordentliche Steigung drin ist. Und je steiler es wurde, desto schwieriger wurde die ganze Fahrt. Und dazu kam dann wohl noch eisiger Wind von vorne. Und das brachte den 6 PS Kleinschlepper dann doch ordentlich an seine Grenzen. Und kurz vor der Kuppe, also eigentlich kurz vor der Erlösung sozusagen, ging dann tatsächlich nichts mehr im tiefen Schnee. Und dem Hermann Fendt ist echt nichts anderes übrig geblieben, als dass er von seinem Fahrzeug runtersteigt und das am Wegesrand abstellt und auf Hilfe wartet. Und ja, nach längerer Warterei kam dann endlich ein Pferdegespann mit Räumschlitten und machte eine schmale Fahrgasse frei, sodass er quasi seine Fahrt fortführen konnte. Also ein PS, eine Pferdestärke musste jetzt hier den 6 PS Schlepper retten. Und ja, das hat natürlich den Hermann Fendt schon nachdenklich gemacht, um nicht zu sagen, wahrscheinlich ziemlich gewurmt in dem Moment. Und sie hatten über Monate oder Jahre hinweg ein Fahrzeug konstruiert, das eben eigentlich genau diese Tiere, diese Zugtiere, Pferde ersetzen sollte. Und dann war es ausgerechnet ein Pferd, das hier bei der Auslieferung des ersten konstruierten Fahrzeugs an den Kunden behilflich sein musste. Das ist natürlich schon die Ironie steckt da ganz mit drin in der Geschichte. Ja. Aber der Hermann Fendt tröstete sich dann wohl mit dem Gedanken, dass wenn der Frühling kommt, der Schlepper dann natürlich seine Stärken demonstrieren wird. Und das war halt seine Hoffnung und sein Ausblick sozusagen.
Ich kann mir auch vorstellen, also wenn man jetzt nochmal an die Lokomobile zurückdenkt, die man halt wirklich schwerfällig an die Feldränder schaffen musste, ein paar Jahre zuvor noch, dann war das trotzdem das Nonplusultra, dass jetzt hier so ein kleiner Schlepper überhaupt, also die eisenbereift auch noch, diese Anhöhe im Schnee nehmen konnte. Also auch wenn die Natur da alles dagegen geschmissen hat, gegen die Maschine, ich glaube, allzu groß war der Rückschlag nicht.
Sie konnten es verkraften. In jedem Fall war es dann so, dass dieses Dieselross von dem Herrn Gugemus doch auch immer wieder in Marktoberdorf zur Wartung und Reparatur zugegen war, in der Werkstätte Fendt. Und bei der Gelegenheit oder bei diesen Gelegenheiten, da haben die Fans immer wieder interessierte Landwirte aus dem Ort eingeladen. Also sie sind natürlich da auch nicht blöd gewesen, ja, und haben immer die Gelegenheit genutzt, wenn also ihr Meisterstück da vor Ort war, dann haben sie auch geschaut, dass das eine gewisse, ja, einen gewissen Kreis an Leuten dann auch, dass die das zu Gesicht bekommen. Und die konnten dann also den Schlepper begutachten, und zu diesen Besuchern gehörten auch Vater und Sohn der wohlhabenden Brauereifamilie Seiler in Marktoberdorf. Und ja, deren Betrieb umfasst ungefähr 100 Tagwerk, wie man damals noch sagte. Also heute, oder ja, es sind ungefähr 35 Hektar. Zu dieser Zeit ein eher größerer Betrieb, muss man sagen. Heute wäre es eher ein kleiner Betrieb. Aber die Familie Seiler war sehr angesehen im Ort, und deswegen waren die Fans natürlich auch besonders motiviert, an die Seilers ein Dieselross zu verkaufen. Weil wenn so eine Familie natürlich mit diesem Ansehen einen der ersten Fendt-Kleinschlepper fahren würde, dann hat das natürlich einen ziemlich großen Werbeeffekt
im Ort. Dann wollen's alle.
Genau. Und das war also hier schon ganz klar die Bestrebung. Und die Sache ging auf, die beiden Parteien wurden sich tatsächlich einig, und die Seilers kauften dann den nächsten Fendt-Kleinschlepper.
Darf ich da kurz einhaken? Ist dir irgendwas bekannt, also hat der Franz Seiler jetzt wirklich da eine bewusste Kaufentscheidung getroffen, oder hat man da vielleicht schon ein bisschen gesagt, vielleicht ein kleiner Preisnachlass, also hat man den eigenen Nutzen schon auch klargestellt? Ich habe da nichts gefunden.
Ist mal nichts überliefert, okay, aber ich schätze, dass natürlich auch die Motivation von den Seilers, so wie man die hier und wie wir sie auch später noch kennenlernen werden, so ein bisschen einschätzt, waren es schon auch Leute, die wollten natürlich sich ein Stück weit profilieren und wollten sich da auch quasi ihr Standing irgendwo auch nochmal untermauern, und von daher, denen hat natürlich so ein Dieselross auch gut gestanden.
War jetzt nicht nur Risiko, sondern schon auch ein bisschen Prestige,
definitiv. Genau, okay. Ja, ganz klar, genau. Ja, also auf jeden Fall kauften die Seilers ein Dieselross, und das hieß zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Dieselross, ganz wichtig, sondern hatte eigentlich keinen Namen, es hieß Fendt Kleinschlepper. Und die Seilers suchten dann bald nach einem passenden Namen für ihr Fahrzeug.
Interessant, dass das auch die Seilers eigentlich machen.
Ja, ja, ganz genau. Die Fans nämlich haben sich irgendwie aus dem Namen gar nicht so viel gemacht. Ja. Also wir erinnern uns nochmal an die Thematik Bulldog, die wir in der ersten Folge hatten. Man muss jetzt einen Produktnamen, glaube ich, nicht interpretieren oder überbewerten von der Wichtigkeit her. Aber es ist natürlich schon hilfreich, wenn man hier einen klangvollen, guten Produktnamen hat. Ja, der macht dann einfach auch, hat einen gewissen Werbeeffekt und macht dann einfach auch die Runde. Aber die Fans, ja, die waren halt Mechaniker und Tüftler, und insofern haben die sich mit dem Thema erstmal nicht so beschäftigt. Die hatten im Kopf, dass sie ihre Erfindung Motorpferd nennen wollten. Aber mit dem Namen konnten die Seilers irgendwie nichts anfangen. Das hat ihnen nicht gefallen. Das war ihnen irgendwie nicht edel genug und hat sich auch nicht kräftig genug für die Seilers angehört. Parallel gab es übrigens von der Firma Motorenwerke Mannheim, MWM, sowieso schon ein Motorpferd. Also die haben auch eine Zugmaschine schon vorgestellt gehabt, 1924. Und die haben eigentlich den Namen Motorpferd schon verwendet und eigentlich besetzt. Davon haben die Fans angeblich nichts gewusst. Also Hermann Fendt hat in einem späteren Interview oder auf diese Frage so geantwortet, dass sie davon nichts gewusst hatten zu dem Zeitpunkt. Ob es stimmt oder nicht, können wir heute nicht mehr feststellen. Aber klar war dann dass das der Name Motorpferd vom Tisch war, wo die Seilers gesagt haben, das hört sich nicht gut an. Sie überlegen sich was Eigenes. Und tatsächlich kam dann von dem Franz Seiler der Vorschlag, den Kleinschlepper Dieselross zu nennen. Er hat das nochmal so argumentiert, dass das lautmalend wäre und die Robustheit und die Stärke auch ausdrückt. und bei einem Landwirt positive Assoziationen hervorruft. Und deswegen nannte er zumindest seinen Fendt-Traktor fortan Dieselross. Und die Herren Fendt haben das gehört und waren eigentlich sogleich einverstanden.
Ach, er hat es nicht mal jetzt für den Schlepper an sich vorgeschlagen, sondern es war ein Eigenname für seinen...
Genau, also er hat wohl sein eigenes Dieselross so bezeichnet, aber ich sage mal, in Magdoberdorf hat es natürlich dann schnell und man war klar, in Kontakt und so war das dann relativ schnell eben auch irgendwo der offizielle Name und die Fans haben das so angenommen, fanden es gut und insofern hat der Name Dieselross dann Einzug gehalten. Und der Franz Seiler war dann recht fleißig unterwegs mit seinem Dieselross und hat für ordentlich Aufsehen gesorgt, oder?
Ja, also wie gesagt, das war schon auch eine Prestigefrage und auch da gibt es ganz amüsante Geschichten, wie sich jetzt dieses erste Dieselross durch Marktoberdorf bewegt hat mit Franz Seiler auf dem Bock obendrauf sozusagen. Denn eigentlich durfte man damals, also das waren jetzt auch noch so die Frühzeiten der Regulierung, was Automobile angeht, aber eigentlich, wenn man ein Gefährt fuhr, für das man keinen Führerschein brauchte, wie es damals noch der Fall war, durften die 8 Stundenkilometer nicht überschritten werden innerorts. Aber nach Geschichten von Franz Seiler und auch Hermann Fendt wurde sich daran nicht gehalten, sondern der Franz Seiler ist schon ordentlich durch den Ort gepäst. Gott sei Dank auch nichts passiert, zumindest der Überlieferung nach. Und ich glaube, auch das hat dem Image des Dieselross nicht geschadet. Also man hat es dann durchaus, hat der Franz Seiler da eben im flotten Tempo das auch so ein bisschen zur Ausfahrt genutzt. Ja. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass definitiv man da stolz drauf war und Fendt das auch gern gesehen hat.
Ja, der hat fast so ein bisschen als Markenbotschafter fungiert, der Franz Seiler. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass die Person dann...
durchaus umstritten sich weiter fortsetzen sollte, aber ich glaube, darauf kommen wir dann in der nächsten Folge zu sprechen.
So ist es. Auf was können wir uns denn in der nächsten Folge freuen, Domi?
Wir steigen mit einem unglaublich spannenden Jahr ein, nämlich dem Schicksalsjahr 1933 und das jetzt gleich in mehrfacher Hinsicht, denn natürlich, wer sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, weiß, 1933 ergreifen die Nationalsozialisten in Deutschland das Ruder. Aber auch für die Familie Fendt persönlich ist dieses Jahr von größter Wichtigkeit. Zu einem aus einem traurigen Anlass, denn der Familienpatriarch Johann Georg verstirbt. Aber auch aus der Unternehmerperspektive einem unglaublich spannenden Jahr, denn nun gehen die Geschicke des Unternehmens an die beiden Söhne Xaver und Hermann weiter. Die dürfen sich jetzt nun selbst ausleben. Und was, glaube ich, in den bisherigen beiden Folgen schon rauskam, ist, dass da eine ordentliche Portion Elan und Motivation drin steckt, jetzt das, was sie da ertüftelt haben, auf die nächste Ebene zu heben.
Marktoberdorf 1930. Fendt schreibt Geschichte. Ist ein mehrteiliger Podcast des Fendt Classic Club International mit Sitz in Marktoberdorf. Moderation und Recherche: Dominik Nierer und ich, Caroline Nuscheler. Hauptquelle dieser Folge: die große Fendt-Chronik von dem leider bereits verstorbenen Autor Dr. Klaus Herrmann. Mitwirkende dieser Folge: Peter Fendt und Hans Fendt per Interview. Schnitt und Produktion: Schönach Medien GmbH, Hans Daxer.